Ciao, li pure dentro là.
Die Übersetzung dieser Verse lautet: O Menschen, wisset, dass das Leben in dieser Welt nur ein Spiel und ein Tand ist und ein Gepränge und Geprahle unter euch und ein Wettrennen um Mehrung an Gut und Kindern. Es gleicht dem Regen, der Pflanzen hervorbringt, deren Wachstum den Bebauer erfreut. Dann verdorren sie und du siehst sie vergilben. Dann zerbröckeln sie in Staub. Und im Jenseits ist strenge Strafe und Vergebung und Wohlgefallen Allahs für andere und Barmherzigkeit. Und das Leben in dieser Welt ist nur eine Sache der Täuschung. Allah hat im Heiligen Koran an vielen Stellen darauf aufmerksam gemacht und auch gewarnt, dass das oberflächliche Leben dieser Welt und der Luxus und die Güter und der Reichtum und die Mittel alles temporäre Dinge sind, die einem Spiel und Trug gleichen und keine weitere Bedeutung haben. Diese Dinge machen den Menschen bringen den Menschen weg von Gott Die weltlichen Dinge lassen einen weltlichen Menschen verirren. Doch ein gläubiger Mensch, der hohe Ziele besitzt, er ist fernab von solchen Gedanken und denkt in ganz anderen Sphären und hat seine hohen Ziele vor Augen und das Wohlgefallen und die Liebe Allahs, die er sucht. Wir glauben an den Imam dieser Zeit, dem Menschen, der gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, der verheißene Messias und Imam Mahdi. Wir sind die Mitglieder seiner Jamaat und haben versprochen, dass wir ihm Treue schwören. Unsere Denkweise muss viel weitsichtiger sein. Wir, die als Ahmadis gelten, wahre Ahmadis können wir nur dann werden, wenn wir die temporären weltlichen Güter und Wünsche und Begierden nicht zu unserem Ziel machen, sondern die ganze Welt, die heute in diesen satanischen Krallen verfangen ist, und überall hat Satan seine Zentren aufgebaut, damit er die Menschen verlockt. Von diesen Dingen müssen wir uns beschützen mit großer Bemühung. Unser Ziel ist nicht das weltliche Reichtum, der weltliche Reichtum und die Erfüllung der weltlichen Begierden. Das darf niemals unser Ziel sein, denn letzten Endes führen diese Dinge zu einem verheerenden Ende. Allah hat diese weltlichen Dinge als Beispiel genannt und gesagt, dass diese Dinge wie ein Blumenfeld sind, welches erst blüht, aber dann letzten Endes immer verdorrt. Und der Wind und der Sturm diese Dinge wegwehen lässt. Es bleibt nichts übrig. Das Geld, der Reichtum, die Kinder werden ihnen, diesen Menschen, nichts bringen. Sie werden ihnen nicht zum Vorteil gereichen. Viele Menschen verlieren ihr Geld bereits in dieser Welt. Und wenn jemand oberflächlich gesehen, weltlich gesehen, als ein reicher Mann stirbt, dann wird im Jenseits nicht darüber gerichtet werden, wie viel er besaß. Und wenn das Feld Gottes frei ist, wenn er sich um Gott nicht gekümmert hat und nur um die Welt gekümmert hat, wenn nur die Welt sein Ziel war, dann wird dies eine Strafe hervorrufen für ihn. Es gibt Menschen, denen Gott mit seiner Barmherzigkeit vergibt, aufgrund von Dingen, die ihm gefallen. Allahs Barmherzigkeit ist sehr groß. Gemäß dieser Barmherzigkeit versuchen einige Menschen das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Aber man muss immer wissen, dass Gott gesagt hat, ihr sollt wissen, dass ihr diese Welt nicht zu eurem eigentlichen Ziel machen dürft. Das eigentliche Leben beginnt im Jenseits nach eurem Tode. Deswegen, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, sollt ihr für das Wohlgefallen Allahs, für euer gutes Ende, eine Bindung mit Gott eingehen und seinen Geboten folgen. Und wenn der Mensch Allahs Wohlgefallen anstrebt und versucht, die Wege zu beschreiten, die Gott genannt hat, dann bringt ihm dies nicht bloß ein gutes Ende, sondern er bekommt auch die Güter dieser Welt. Allah sagt nicht, dass ihr die Segnungen Gottes dieser Welt nicht benutzen sollt. Doch Allah sagt, ihr sollt die weltlichen Dinge und das Bestreben nach den weltlichen Dingen nicht zu eurem Ziel machen, so sehr, dass ihr euch um eure Glaubenspflichten und die Pflichten, die ihr gegenüber Gott habt, nicht kümmert. Der verheißene Messias, Lassatu Salam, sagt an einer Stelle, diejenigen, die von Gott gekommen sind, sie verlassen die Welt, entfernen sich, entsagen sich der Welt. Das bedeutet, sie machen das Weltliche nicht zu ihrem Ziel. Das Weltliche ist nicht ihr Ziel. Dadurch wird das Weltliche zu ihrem Diener, zu dem Diener der Gottesmenschen. Diejenigen, die aber die Welt, das Weltliche, zu ihrem Ziel machen, egal wie viel sie erlangen, sie werden letzten Endes elend vergehen. Das, was der verheißene Messias al-Islam hier gesagt hat, ist nicht bloß beschränkt auf jenes Zeitalter, sondern auch heute wird gedacht, dass Finanzsystem der Welt sehr stark sei. Es gibt große Banken. Nicht nur dies. Trotzdem passiert es, dass diejenigen, die Kredite aufnehmen, um ihr Geschäft zu führen, letzten Endes vieles verlieren. Viele von ihnen verlieren ihr Geld und man sieht manchmal auch, dass selbst Banken manchmal Verluste machen, weswegen es täglich Nachrichten gibt, in denen es heißt, dass viele Banken ihre Mitarbeiter entlassen oder ihre Filialen schließen müssen. Große Firmen müssen ihre Mitarbeiter entlassen. Viele Firmen haben Schwierigkeiten, dann mit rechtlichen Fällen und rechtlichen Streitereien mit Mitarbeitern und mit Banken. Und dies führt manchmal zum Bankrott, zur Insolvenz. Ihre ihr ganzes Hab und Gut wird verteilt und sie werden arm. Im Jahre 2008 gab es eine Weltwirtschaftskrise und bis heute spüren wir die Effekte. Viele Geschäfte und viel Handel ist zu Schaden gekommen. Viele Regierungen sind zu Schaden gekommen. Diejenigen, die Öl besaßen, dachten, dass sie so ein Reichtum besitzen, welcher niemals zu Ende gehen kann, aber dies war auch falsch. Dort haben die Regierungen ihre Ausgaben reduzieren müssen. Sie haben Beamte entlassen, Mitarbeiter entlassen. In muslimischen Ländern, es ist eine Schande, dass Gott sie zwar mit dieser Segnung bestattet hat, die Könige und Führer und die politischen Herrscher dort, aber haben, statt Gottes Geboten zu folgen und es zu einem Mittel des Wohlgefallens Allahs zu machen, dieses Geld und diesen Reichtum in ihrem Luxus und in ihrem verschwenderischen Lebensstil investiert, statt armen Menschen und anderen Ländern zu helfen und auf ihre eigenen Füße stehen zu lassen, haben sie und nicht einmal sich um ihre eigenen Einwohner gekümmert, die nackt sind, die hungern und haben nur ihre Begierden erfüllt. Und genau so passiert dies auch weiter. Die Konsequenz ist, dass diese Länder sowohl vor der Welt elend dastehen, aber nicht verstehen, was sie tun, als auch sich keine Gedanken um das Jenseits machen, von dessen Strafe Gott diese Menschen gewarnt hat. Es ist eine Strafe, die zu Elend führen wird und die die Menschen vernichten wird. Man kann also nicht leugnen, dass weltliches Geld, ob es großen Geschäftsleuten gehört oder Firmen gehört oder Regierungen gehört, die falsche Verwendung dieses Reichtums führt dazu, dass Gott die Menschen bestraft. Ob er diese Strafe in dieser Welt ihnen gibt oder im Jenseits, oder ob er in dieser Welt ihnen gewähren lässt und im Jenseits bestraft. Es ist eine Sache großer Furcht und großer Angst für jeden vernünftigen Menschen, ein wahrer Muslim, vor allem einer, der an Gott glaubt, sollte immer diese Dinge vor Augen haben. Nicht bloß oberflächlich gesehen, sondern durch seine Gottesdienste und durch die Befolgung der Gebote Gottes sollte er einen Schmerz verspüren. Es gibt Menschen, die sagen werden, dass wir beten, dass wir Gottesdienste verrichten, dass wir fasten. Und wenn Gott die Segnungen, die er erschaffen hat, warum sollen wir diese Segnungen denn nicht anstreben? Man muss in seinen Gottesdiensten aufrichtig sein. Gott sagt, dass eure Gottesdienste voller Aufrichtigkeit sein müssen. Zweitens sollen die Segnungen auch dazu führen, die Güter sollen auch dazu führen, dass man sich um arme Menschen kümmert, um bedürftige Menschen kümmert. Was passiert denn in der Welt? Könige bereisen die Welt und nehmen Flugzeuge mit und nehmen viele Güter mit und verschwenden Billionen Dollar, und die Einwohner ihrer eigenen Länder bekommen nicht einmal am Tag etwas zum Essen. Sie entfernen sich von dem Gebot Gottes. Sie nehmen zwar Allahs Namen im Mund, aber im Namen Allahs brechen sie mit den Geboten, die Gott ihnen gegeben hat. Und das führt zu einer Strafe von Gott. Das ist bloß Spiel und Tanz und oberflächlicher Schmuck. Sie wollen mit ihrem Geld prahlen. Und über solche Menschen hat der verheißene Messias al-Islam auch gesagt, dass ihre oberflächlichen Gottesdienste und Fasten, wenn sie nicht mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit begangen werden, haben überhaupt keine Bedeutung. Und über die Gebete solcher Menschen hat Gott im Heiligen Koran gesagt, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ, auf solchen Betenden ist der Fluch Gottes. In der Tat hat Allah solche Gottesdienste von uns verlangt, die unseren spirituellen Zustand verbessern, die dazu führen, dass wir die Rechte der Menschen einhalten, mit einem Schmerz, der in uns entsteht. Wir sollten dabei nicht spüren, dass wir jemandem einen Gefallen tun, sondern dies sollten wir aus einer Pflicht heraus machen. Solche Gottesdienste sind in der Lage, die Segnungen Gottes aufzunehmen. Und solche Reichtümer sind dann in der Lage, tatsächlich gesegnet zu sein und Segnungen in sich aufzunehmen. Wie ich gesagt habe, Allah hat den Menschen nicht verboten, zu verdienen, in der Welt nach Reichtum zu streben. Sicherlich sind die Segnungen Gottes für die gläubigen Menschen erlaubt, wenn sie mit erlaubten Mitteln verdient werden und wenn sie auf dem Wege des Glaubens und auf dem Wege des Dienstes an der Menschheit kein Hindernis darstellen, wenn sie kein Hindernis für Gottesdienste darstellen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war stets besorgt aufgrund seiner Gemeinschaft, dass jene reine und spirituelle Revolution, die er in den Gefährten hervorgerufen hatte, und sie hatten den Geist verstanden, den Glauben der Welt vorzuziehen. Und die Sorge war, ob dieser Geist auch in den kommenden Generationen unter den Muslimen bestehen bleiben würde. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ich sorge mich am meisten um meine Gemeinschaft darum. Das, was mich am meisten besorgt, ist, dass meine Gemeinschaft wahrscheinlich Begierden nachgehen wird und weltliche Dinge anstreben wird und aufgrund dieser Begierden werden sie sich von der Wahrheit entfernen. Ihre weltlichen Begierden werden sie von dem Jenseits entfernen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O ihr Menschen, das Jenseits steht vor der Tür und die Reise hat begonnen. Die Welt neigt sich ihrem Ende zu. Der Tag der Auferstehung wird kommen und der Tag der Abrechnung wird kommen und dazu gibt es schon Vorbereitungen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gibt Diener und Sklaven beiderseits, also der Welt und des Jenseits. Wenn ihr, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Kraft besitzt, dass ihr nicht Diener der Welt sein müsst, dann tut dies. Ihr sollt Taten begehen und die Zeit der Abrechnung ist noch nicht da, aber sie wird kommen und dort wird keine Tat mehr zählen. Alles, was zählen wird, ist das, was ihr in dieser Welt getan habt. Deswegen sollt ihr eure Werke in Ordnung bringen. Diese Welt ist also ein Haus der Werke und der Taten. Die Taten dieser Welt werden ein Mittel der Strafe oder der Belohnung im Jenseits sein. Wie glückselig sind jene Menschen, die dieses Gebot Gottes vor Augen haben, dass diese Welt bloß ein Spiel und ein Trug ist. Und ein Weg der Prahlerei mit dem Reichtum und den Kindern. Aber was ist die Bedeutung davon? Es ist so wie Staub, der vergehen wird. Und die Winde werden diesen Staub hinwegfegen. Das Eigentliche, was zählt, ist das Wohlgefallen und die Liebe Gottes. Und das ist es, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Nämlich, ihr sollt gute Taten begehen, damit ihr das Wohlgefallen Allahs erlangt. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, waren stets bemüht, irgendwie durch irgendwelche Mittel, die Dinge zu verstehen, die sie zum Wohlgefallen Gottes führen würden und zu Menschen machen würden, die gute Werke tun. Und sie fragten stets den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach. Genau aus diesem Grund kam jemand zum heiligen Propheten Muhammad, Friede sei auf ihm, und sagte: O Prophet Allahs, sagen Sie mir etwas, das ich tun soll, Und wenn ich dies tue, dass Gott mich anfängt zu lieben und die Menschen auch mich lieben, alle sollen mich lieben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, du sollst dich entfernen von der Welt, dann wird Gott dich lieben. Du sollst nicht die Welt anstreben. Alles, was die Menschen besitzen an weltlichen Gütern, sollst du nicht anstreben und begehren. Du sollst nicht geizig auf andere schauen, mit einem geizigen Blick. Die Menschen werden anfangen, dich zu lieben. Das bedeutet nicht, sich von der Welt zu entfernen, bedeutet nicht, dass man sich abschneidet von der Gesellschaft, dass man sich abschneidet von der Welt und auch nicht heiratet und die Pflichten gegenüber den Kindern nicht einhält, die Pflichten gegenüber der Ehefrau nicht einhält. Und wenn ihr ein Geschäft habt, dass ihr dieses aufgeben sollt und einfach nur herumsitzen sollt und dass ihr überhaupt kein Fleiß an den Tag legen sollt, ihr sollt unnütze Menschen werden. Nein, das bedeutet das keineswegs. Der Islam möchte dies nicht. Wir haben das Beispiel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor uns. Er heiratete, er kümmerte sich um die Pflichten gegenüber den Ehefrauen, er hatte auch Kinder, er kümmerte sich um die Pflichten gegenüber den Kindern, er bekam auch Reichtum und Geld, es gab Herden von Ziegen, die er bekam, und ohne Furcht vor etwas, heißt es in den Überlieferungen, beschenkte er sogar ungläubige Menschen damit. Und die Menschen wurden zu Muslimen aufgrund dieses Vorbilds. Trotz dessen hat der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, immer sich um die Pflichten gegenüber Gott und den Menschen gekümmert. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt meiner Praxis folgen. Ihr sollt nicht Mönche werden. Ihr sollt in dieser Welt leben. Ihr sollt diese Mittel auch sehen und von ihnen profitieren, weil ich dies auch tat. Wir müssen also verstehen, dass dies bedeutet, dass die Welt nicht ein Hindernis werden darf für unsere Gebete und für unsere Gebote Gottes. Das Verdienen von Geld soll nicht dazu führen, dass wir die Pflichten gegenüber Gott nicht einhalten. Und ebenfalls sollen wir nicht geizig auf das Geld anderer schauen, denn der geizige Blick ist es, der auch die Menschen dazu führt, dass sie gegen uns agieren. Und der Unfrieden auf der Welt basiert auch auf diesen Geiz und auf die Begierden. Die großen Mächte schauen, dass die kleinen Länder immer unter ihnen bleiben, dass sie Herr über die Ressourcen dieser Länder sind, davon profitieren. Dieser Unfriede auf der Welt entsteht genau dadurch, ob er zwischen den Menschen ist oder zwischen den Regierungen. Wenn man immer auf das Reichtum anderer schaut, passiert dies. Der heilige Prophet sagt, ihr sollt nicht geizig sein, ihr sollt eure Fähigkeiten an den Tag bringen und fleißig sein. Und wenn ihr fleißig seid, dann dürft ihr auch Geld verdienen, mit der Bedingung, dass dieses Geld dazu führt, dass ihr die Rechte Gottes und die Rechte der Mitmenschen einhaltet und dass dies kein Hindernis dafür wird. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat selbst definiert, was es bedeutet, sich von der Welt abzuschneiden. Das heißt, das bedeutet nicht, dass ihr Dinge, die erlaubt sind, zum Verbotenen erklären sollt, die Gott für euch erlaubt hat. Das bedeutet nicht, sich von der Welt abzuschneiden und dass man sein Geld verschwendet, das, was Gott einem gegeben hat, dass man dieses vernichtet. Nein, das bedeutet es auch nicht. Sondern Suhd, also Gottesfurcht und Enthaltsamkeit, bedeutet, dass ihr nicht das Geld lieben sollt, sondern Gott lieben sollt, ihr sollt vertrauen auf Gott und auf die Barmherzigkeit Gottes, ihr sollt auf ihn vertrauen. Und wenn ein Unheil, eine Unbill euch trifft, dann sollt ihr auf den Lohn Gottes schauen und ihr sollt Prüfungen als Mittel zur Belohnung und zur Segnung sehen. Es kommen verschiedene Prüfungen, die der Mensch durchmachen muss. Er verliert Geld, er verliert Dinge. Und ihr sollt wissen, dass Gott euch vielleicht damit prüft und euch segnen und belohnen wird. Das Eigentliche ist, dass der Mensch sich um den Schaden, beim Schaden im Geld und im Reichtum nicht so verhalten soll, dass er zu einem Götzendiener wird. Es gibt Menschen, die aufgrund des Verlustes im Geschäft Selbstmord begehen oder anderweitig ihre Sinne verlieren. Wenn sie aber Gott vertrauen würden und enthaltsam wären, dann würde dies niemals entstehen. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, möchte von uns Gläubigen, von uns Menschen seiner Gemeinschaft eine solche Enthaltsamkeit sehen, ein solches Niveau sehen. Es ist die Segnung Gottes, dass in dieser Zeit Allah vielen Ahmadis die Möglichkeit gegeben hat, an den verheißenen Messias al-Islam zu glauben. Und die weltlichen Schaden machen ihnen nichts aus. Und sie wissen, dass in einem solchen Zustand sie noch mehr sich Gott zuwenden müssen und sich ihm widmen. Wir sehen, dass auch in Pakistan und in anderen Ländern viele Geschäfte der Ahmadis verloren gegangen sind durch Brandstiftung, durch Gegner und durch Zerstörung durch Gegner. Und einmal hatte ein Ministerpräsident von Pakistan sogar gesagt, dass ich in den Händen der Ahmadis Bettlerschalen geben werde und sie werden überall hingehen und betteln. Aber die Ahmadis, die auf Gott vertrauten, haben sich weder an die Regierung gewandt, noch haben sie gebettelt, sondern auf Gott vertraut und die Geschäfte, die Hunderte, Hunderttausende wert waren und die zerstört wurden von den Feinden, sie verwandelten sich in noch größere Geschäfte. Es gibt viele Beispiele, die den Glauben der Ahmadis stärken und die Ahmadis, die das Land verlassen haben, aufgrund der Situation im Land, in anderen Ländern, in fortgeschrittenen Ländern, müssen diese Dinge auch in ihnen das Gefühl wecken, dass, wenn wir Pakistan verlassen haben, Allah uns so sehr gesegnet hat, finanziell, in jeglicher Hinsicht, und das alles ist bloß eine Segnung Gottes, die er uns gewährt hat. Wenn das Gottes Segnungen sind und eine Segnung des Treueeides gegenüber dem verheißten Messias al-Islam ist, dann sollten diese Umstände nicht dazu führen, dass wir stolz sind, dass wir hochmütig werden. Wir sollten nicht stolz auf unser Geld sein, wie die weltlichen Menschen, und uns mit Begierde darum kümmern. Wir sollten nicht mit geizigem Blick auf das Geld anderer schauen, sondern gemäß der Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn wir etwas bewundern, dann sollen wir den Menschen bewundern, der im Glauben besser ist als wir. Das ist es, was man bewundern darf. Und dann sollte man versuchen, genauso zu werden oder sogar noch besser zu werden im Glauben als der Mensch. Der verheißene Messias al-Islam hat dies auch sehr ausführlich erläutert, dieses Thema, im Lichte der Lehren des heiligen Koran und im Lichte der Aussagen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn er besaß am meisten Wissen darüber, was der Koran und der heilige Prophet gelehrt haben. Und er hat gesagt, dass wir uns um das Spiel der Welt nicht kümmern sollen. Einmal sagte der verheißene Messias, Gott hat die Mittel der Welt erlaubt, denn auch aus diesen Dingen entstehen Prüfungen. Wenn jemand keinen weltlichen Arbeiten nachgeht, kann der Mensch trotzdem in Prüfungen gelangen. Und der verheißene Messias sagt, aufgrund dieser Prüfung gibt es Menschen, die zu Dieben werden oder die Glücksspiele spielen oder die andere schlechte Gewohnheiten in sich aufkeimen lassen, selbst also finanzielle schlechte Lage führt dazu, dass die Menschen geprüft werden und auch manche schlecht werden. Ihr sollt die Welt so viel nutzen, dass sie eine Unterstützung für euren Glauben darstellt. Und das eigentliche Ziel soll immer der Glaube sein und das Bestreben nach dem Glauben. Der Glaube darf niemals die zweite Priorität sein. Der Glaube darf niemals hinten anstehen. Ihr sollt Geld verdienen, aber immer sollt ihr das Wohlgefallen Gottes und die Gottesfurcht vor Augen haben. Ihr sollt den Dienst an den Glauben der Priorität geben. Wir sagen, sagt der verheißene Messias, nicht, dass ihr der Welt nicht nachgehen sollt. Wir sagen nur, dass ihr der Welt nicht so sehr anheimfallen sollt, dass ihr Gott vergesst, wenn das die Zeit des Gebetes ist, dass man dann im Internet seine Zeit verschwendet oder dass man Filme schaut oder dass man andere Dinge sich anschaut. Das darf nicht passieren. Der verheißene Messias sagte, wenn jemand dies tut, dann verliert er viel und er geht nur Lippenbekenntnissen nach und sein Treuegelübde ist nicht wahrhaft. Ihr sollt die Gesellschaft der Lebendigen suchen, damit ihr den lebendigen Gott erfahrt. Dann einmal, sagte der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, niemand soll denken, dass der Mensch sich vollständig von der Welt abschneiden muss. Das meine ich nicht. Und Gott hat nicht verboten, der Welt nachzugehen, sondern der Islam hat das Mönchtum sogar verboten. Das ist nämlich der Weg von feigen Menschen, dass sie sich komplett von der Welt abschneiden. Die Beziehungen und Kontakte des Menschen auf der Welt führen dazu, dass er voranschreitet, dass er Fortschritte macht. Aber die Welt sollte nicht sein Ziel sein, denn sein Ziel soll immer der Glaube sein. Die Welt ist ein Sklave für den Glauben für ihn. Die eigentliche Tatsache ist, sagt der verheißene Messias, dass die Welt nicht das eigentliche und letztendliche Ziel sein darf, sondern das letztendliche Ziel auch für die Welt muss der Glaube sein. Und man muss der Welt so nachgehen, dass die Welt, das Weltliche, zu einem Diener für den Glauben wird. Genauso wie ein Mensch ein Transportmittel braucht, um von A nach B zu kommen. Sein Ziel ist aber sein Zielort und nicht das Reisemittel und der Luxus während der Reise. Genauso soll der Mensch dem Glauben dienen und das Ziel vor Augen haben. Der verheißene Messias spricht über das Gebet Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, über das Gebet im Heiligen Koran und sagt, Allah hat uns eine Lehre gegeben, nämlich Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. In diesem Gebet hat Allah von einer Welt gesprochen, aber von welcher Welt? Hasanatud dunya. Das heißt, eine Welt, die im Jenseits auch zu guten Dingen führen wird, zu schönen Dingen führen wird. Gemäß diesem Gebet verstehen wir, dass der Mensch in der Welt die Hasanatul Akhira, also die guten und schönen Dinge des Jenseits, anstreben muss und auch auf der Welt jene schönen Dinge anstreben muss, die zum Jenseits führen. Ein wahrer gläubiger Muslim muss also jene Dinge anstreben, die im Jenseits gut sind. Ihr sollt der Welt so nachgehen, dass ihr gute Dinge erfahrt und nicht auf solche Weise, dass ihr dadurch Schmerzen zufügt anderen Menschen. Und ihr sollt nicht zu einem Mittel von Scham für andere werden, ein solches Leben führt zum Wohlgefallen im Jenseits. Dann sagt der verheißene Messias, was ist Hölle? Es gibt eine Hölle, die Gott nach dem Tode einigen Menschen versprochen hat. Aber auch diese Welt, wenn sie nicht für Gott verbracht wird, ist wie die Hölle. Denn Allah ist nicht mit diesen Menschen, wenn er Unruhe verspürt. Ihr sollt nicht denken, dass euer Reichtum oder die Kinder des Menschen zu einem Mittel für Ruhe sind für die Menschen und dass er dadurch das Paradies erlangt. Diese Dinge führen nicht zum Paradies, niemals. Solche Dinge sind nicht gleichzusetzen mit dem Paradies, sondern, der verheißene Messias sagt, jene Ruhe und jene Zufriedenheit, welche mit dem Paradies verglichen werden kann, die bekommt man nicht dadurch, sondern die bekommt man, indem man für Gott lebt und für Gott stirbt. Die bekommt man nur dann, wenn man immerzu bestrebt ist, Gott vor Augen zu haben. Dann wird man sowohl die weltlichen Hasanat bekommen, die guten Dinge der Welt bekommen, als auch die des Jenseits. Und wenn jener Gott nicht vor unseren Augen ist und wir wissen, dass er uns sieht, dann können wir auch nicht gute Werke tun. Dann sagte der verheißene Messias, die Propheten Ibrahim und Jakob haben gesagt, La tamutuna illa wa antum muslimun. Ihr sollt nicht sterben, außer in einem Zustand, dass ihr Gott Ergebene seid. Das heißt, der Mensch weiß nicht, und es ist nicht in seiner Hand, wann er stirbt und wann er lebt. Das heißt, er muss jederzeit Gottes Gebote vor Augen haben und sich um diese Gebote kümmern. Dann sagte verheißene Messias, der Luxus dieser Welt führt nur dazu, dass man weiter durstig nach dieser Welt wird. Und wie ein Patient, ein kranker Mensch, der die ganze Zeit Durst verspürt und die ganze Zeit Wasser trinkt und nicht satt wird und niemals seinen Durst löschen kann, bis er stirbt. Genauso verhält es sich mit diesen Menschen. Sie sterben, sie gehen zugrunde in dem Bestreben nach der Welt. Das ist ein Feuer. Es ist ein Feuer, das in dieser Welt auch lodert. Und das ist auch die Hölle des Diesseits. Und sie führt zur Unruhe in dem Menschen, stets zur Unruhe. Dann sagt der verheißene Messias, deswegen, oh meine Freunde, ihr dürft nicht das aus euren Augen verlieren, dass der Mensch durch Reichtum und Frau und Kinder niemals zu einem Wahnsinnigen werden darf, dass er Gott vergisst und dass er sich von Gott entfernt. Dann sagt der verheißene Messias, deswegen werden die Kinder und das Geld auch als Fitna, als Unheil bezeichnet, denn wenn er sich von ihnen entfernt, dann wird er voller Unruhe und es heißt, Narullahil Mukada, Allati Tattali Olal Afida. Das heißt, es ist ein loderndes Feuer, das Gott gelodert hat, welches die Herzen erreichen wird. Und das wird zu einem wahren Feuer. Und dieses Feuer lässt das Herz der Menschen verbrennen, nämlich durch die Liebe zu Dingen, die nicht Gott sind. Wegen dieser Liebe erfährt man dieses Feuer. Der Luxus dieser Länder und die Reichtümer dürfen uns niemals von dem Gottesdienst abhalten, unsere besseren finanziellen Lagen dürfen nicht dazu führen, dass wir die Brüder vergessen, die nicht so viel besitzen. Genauso sollen wir für die Verbreitung des Islam und für die Publikation des Islam unsere Rolle spielen und dies niemals vergessen. Wenn wir das Bet an der Hand des verheißten Messias al-Islam geleistet haben, dann müssen wir die Pflichten gegenüber Gott einhalten und auch die Pflichten gegenüber den Menschen einhalten, Tabligh machen und den Islam verbreiten. Dadurch werden wir in der Lage sein, den Glauben der Welt vorzuziehen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir immer das Wohlgefallen Allahs suchen und der Trug und das Spiel dieser Welt uns nicht verblendet. Mögen wir von der Hölle dieser Welt uns beschützen und uns auch von der Hölle des Jenseits beschützen. Möge Allahs Segnung auch diese Welt zu einem Paradies für uns machen und auch im Jenseits mögen wir das Paradies erlangen. Nach dem Namaz werde ich 2 Janazarei verrichten. Ein Janaza von Bisharat Ahmed Sahib, Sohn von Mohammed Abdullah Sahib, Khanpur Zilla Rahim Yar Khan. Er ist am 3. Mai zum Shahid als Märtyrer gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Folgendes war passiert: Bisharat Ahmed Sahib Shahids Haus ist in Khanpur, Greentown, und sein Geschäft ist eine Tankstelle, 3, 4, 5 Kilometer entfernt von dem Haus, und abends um 20 Uhr ging er von seiner Tankstelle nach Hause auf dem Motorrad. Nach einem Kilometer kamen unbekannte Menschen und feuerten auf ihn aus der Nähe und in den Kopf, und die Patrone ging durch den Kopf hindurch und er verstarb. Sein Schwiegersohn wollte auch von der Tankstelle nach Hause, und als er sah er viele Menschen dort und sah, dass dort sein Schwiegervater dort lag, und er holte sofort den Krankenwagen, aber davor war er, der Shahid, schon verstorben. Der Schwiegersohn dachte, dass es vielleicht ein Unfall war auf der Straße, aber später sah ein Ahmadi-Arzt, dass dass auf ihn gefeuert wurde, und man machte eine Autopsie, und auch die Polizei sagte, dass er gezielt getötet wurde aufgrund seiner Zugehörigkeit zu Ahmadiyya Muslim Jamaat. Und die Polizei schaute auch nach der Patronenhülse, die sie dort fand. In der Familie des Shahid kam die Ahmadiyyat durch seinen Vater Mohammed Abdullah Sahib. Er legte das Bett an der Hand des zweiten Kalifen ab, noch bevor Pakistan gegründet wurde. Und im Jahre 1947 wanderte seine Familie von Qadian nach Mirwali, Pakistan, aus. Im Jahre 1955 wurde er in Dakhan geboren. Und in seinem Dorf ging er zur Grundschule. Und in Rabwa Ahmednagar lernte er weiter. Und in Tabdila Dam arbeitete er. Und dann ging er für eine Zeit nach Dubai und kam zurück nach Karachi, wo er sich niederließ. Dort machte er einige Zeit ein Handel mit Autos. Und dann, als es in Karachi nicht gut lief, ging er nach Khanpur, wo er eine Tankstelle öffnete. Er war Mussi und war zum Zeitpunkt seines Todes 62 Jahre alt. Er war 3 Jahre lang Sadr Jamaat Khanpur. Eine lange Zeit war er Sekretär Umur-e-Amma. Hatte sehr viele Fähigkeiten und war ein sehr aufrichtiger Mensch, der oft lachte und andere immer glücklich machte. Alle Jamaati-Verantwortungen, die er bekam, denen ging er mit großem Eifer nach. In der Moschee in Khanpur die Ahmadiyya Moschee in Khanpur. Dort hat er auch viele Dienste geleistet und sorgte dafür, dass die Moschee immer sauber war, dass dort Pflanzen vorhanden waren. Und dies tat er alles aus eigener Tasche. Und er zahlte seine Chanda sehr regelmäßig und war immer rein im Handel und auch mit anderen Menschen, betete immer regelmäßig und hatte eine lebendige Bindung mit dem Khilafat. Und auch seinen Kindern, seine Kinder ermahnte er auch immer dazu, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Er hat eine Frau und zwei Söhne und eine Tochter hinterlassen, möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, immer mit Ahmadiyyat verbunden zu bleiben. Das zweite Janaza ist von Professor Tahira Parveen Malik Sahiba, die Tochter von Malik Omar Sahib. Sie war Professor an der Punjab University. Sie wurde am 17. April an der Universität von einem Angestellten niedergestochen und zur Shahid gemacht. Er wollte stehlen und als er sah, dass sie das erkannt hatte, tat er dies. Aber in Pakistan ist die Ahmadiyyat eine Lizenz, dass man diesen Menschen töten kann und dass dann nichts passiert. Und genau deswegen hatte er den Mut gefasst und als er sah, dass er erwischt wurde und sie war alleine zu Hause, stach er mit einem Messer und tötete sie. Ihr Ehemann hatte sich von der Jamaat entfernt gehabt und deswegen war sie mit ihrem Mann nicht mehr zusammen und lebte alleine. War eine sehr gebildete Frau und hatte letztes Jahr ging sie in Rente, aber die Uni hatte sie als emeritierte Professorin weiterhin angestellt. Und ihr Großvater Hassan Muhammad Khan Sahib war Gefährte des Weißen Messias al-Islam. Ihr Vater Malik Abdullah Sahib war Waqf-e Zindagi und hatte lange Zeit in verschiedenen Büros und im Talim al-Islam College gelehrt und gedient. Als Pakistan gegründet wurde, hatte ihr Vater die Möglichkeit, in der Sicherheit zu dienen. Im Jahre 1953 war ihr Vater auch Sir gefangen im Namen der Ahmadiyyat. Und sie war eine sehr kluge Frau. Sie lernte in Rabwa und dann machte sie BSc und dann in Punjab University machte sie in der Agraruniversität machte sie MSc und in Kalifornien lernte sie Botanik und machte MPhil. Möge Allah ihrer Seele Barmherzigkeit erweisen, ihr vergeben. Und auch ihre Tochter hatte die Jamaat verlassen. Möge Allah ihr die Kraft geben, wieder in die Jamaat einzutreten. Möge sie die Gebete ihrer Mutter erhalten und mögen die Gebete in Erfüllung gehen. Nach den Gebeten werde ich das Janaza verrichten.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ